Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten.
Moin moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Heute ist der 30.12.2020, 19:44 Uhr. Wir gehen dem Ende des Jahres entgegen. Und wir haben uns aber gedacht, dass wir vor dem Ende des Jahres nochmal eine kleine Folge aufnehmen. Und jetzt grüße ich erstmal Richtung Schweden, nämlich zu Jan, der wieder in Malmö sitzt. Moin moin Jan.
Moin moin nach Hamburg.
Und da wir gedacht haben, dass es dann zum Jahresabschluss auch eine besondere Folge sein soll, haben wir heute auch einen besonderen Gast eingeladen. Wir hatten das ja schon so ein bisschen angeteasert und mit in der Leitung hier ist Christian Kröner. Moin Christian.
Servus.
Moin, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Du hast in den vergangenen Tagen, kann man sagen, schon fast international Schlagzeilen gemacht. Aber damit die Menschen wissen, um wen es geht, und heute ist es vor allen Dingen auch so ein bisschen ein deutsches Thema, wir kümmern uns so ein bisschen über die Sachen, die in Deutschland passieren, habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet und den hören wir uns jetzt einmal an. In Hannover hat Christian Kröner Medizin studiert. Dort hat er unter anderem bei der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule gearbeitet. Da haben wir uns auch kennengelernt. Nach dem Studium ist Christian 4 Jahre in die Schweiz gegangen und hat dort in 3 Kliniken gearbeitet. Seinen Facharzt hat er in den Disziplinen der Allgemeinmedizin, der Inneren Medizin, der Notfall- und der Suchtmedizin. Angeber. Seit 2012 ist er wieder in seiner Heimat bei Ulm und hat seit 2013 eine eigene Praxis. Im Übrigen erinnere ich mich daran, dass er früher regelmäßig in die Heimat gefahren ist und bei irgendeinem komischen Brauch mit Schlauchbooten auf einem See oder Fluss mitgemacht hat. Jetzt, da er seriös ist, ist seine Praxis ein bisschen berühmter als noch vor gut 2 Wochen. Denn mit einem zunächst internen Aushang zum Thema Corona-Impfung ist er bundesweit in die Schlagzeilen gekommen und hat einen viralen Hit gelandet. Er ist jetzt offiziell Social Media Bitch, wobei das wohl auch nicht immer lustig ist. Social Media Bitch Christian Kröner. Ich muss sagen, das hätte ich früher nicht gedacht, als wir noch zusammen bei der Unfallforschung gearbeitet haben. Erstmal, wie fühlt man sich denn als Social Media Bitch?
Ja, also ehrlich gesagt, bis vor einer Woche konnte ich mir das auch noch nicht vorstellen und bin da ja so ein bisschen unfreiwillig reingeraten. Und ich bin noch nicht so ganz entschieden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber wir gucken mal, wo das Ganze hinführt.
Okay, ja, wir müssen mal ein bisschen erklären, was passiert ist. Wir haben schon gehört, du bist unter anderem, muss man ja sagen, ist ja schon eklig, wie viele Facharzttitel du hast, aber du bist unter anderem auch Allgemeinmediziner und hast eine eigene Praxis in Neu-Ulm, oder?
Ja, das ist richtig. Ich bin im Prinzip ganz normaler Hausarzt mit der eigenen Praxis und wir machen da jeden Tag die Wehwehchen der Leute, was halt so reinläuft. Und im Rahmen des Ganzen, nachdem ich irgendwie die letzten 2 Wochen sehr, sehr viel zur anstehenden Corona-Impfung gefragt wurde, dachte ich mir, dass am 12-Stunden-Tag, am 22.12., so kurz vor Weihnachten, gehst jetzt nach Hause oder komm, jetzt schreibst du mal so einen kurzen Zettel, dass man den ins Wartezimmer hängen kann, dass einfach nicht jeden Tag die gleichen Fragen kommen, weil einfach jeder Patient mich gefragt hatte, egal ob Blutdruck oder eingewachsene Zehennagel, was halten Sie eigentlich nebenher noch von der Impfung? Und das kostet einfach sehr, sehr viel Zeit, deswegen dachte ich, ich schreibe das mal zusammen, habe da so eine Rohversion gebastelt, wie man sieht, mit wunderschön vielen Tippfehlern und einer wunderbaren Ausdrucksqualität. Das ist also quasi das Markenzeichen.
Genauso Markenzeichen deiner Praxis, ja? Dieser schwarze Strich.
Und genau so stellt mir eine internationale Kampagne zusammen, glaube ich. Und naja, da dachte ich mir, vorbeilaufen auf dem Küchentisch, jetzt machst du schnell ein Foto für deinen eigenen WhatsApp-Status und schaust mal, was passiert.
Aber also das ist ja erstmal auf diesem Zettel stehen so Sachen drauf, oder du beantwortest da eigentlich dann diese wichtigsten Fragen für dich oder die Fragen, wo du den Eindruck hattest, dass die ganz häufig gestellt werden. Zum Beispiel, empfehlen wir die Corona-Impfung? Ja, wir empfehlen die Corona-Impfung für jeden Patienten. Auch zum Beispiel, wie die Zulassung dieses BioNTech-Impfstoffes gelaufen ist. Und ja, ganz am Ende, da gehst du dann eben auch auf so Sachen ein wie, aber da wird doch auch ein Chip. Nein. Und Bill Gates, nein. Also du hast im Endeffekt so 10 Punkte zusammengefasst mit zum einen den wichtigsten Fragen, zum anderen aber auch mit Fragen, die vielleicht dann eher von so Menschen gestellt werden, die man so in eine verschwörerische Ecke stellen könnte, oder?
Ja, mit Sicherheit, aber das ist jetzt nicht die große Mehrheit in unserer Praxis, aber man liest es natürlich ständig im Internet und das lesen natürlich auch die Patienten. Und deswegen dachte ich, wenn man das schon einmal so versucht abzurunden, dieses Thema, dann kommt das natürlich auch mit drauf auf den Zettel. Ja.
Und aber zunächst nur privat, oder?
Ja, wie gesagt, ich hatte den eigentlich abends nur als Rohentwurf geschrieben, so für die Praxisaushang, so nach Weihnachten, nach dem Motto. Und habe den dann vorbeilaufen fotografiert und habe in meinen WhatsApp-Status reingestellt mit allen Fehlern für den Freundes- und Bekanntenkreis. Die da meinten, hey, das ist cool, pack das mal auf Facebook. Dann habe ich das ganz privat in meinen privaten Status gepackt auf Facebook. Und dann hat ein Kollege gesagt, hey, ich finde das echt gut, lass mich das mal teilen, ich will das meinem Kumpel schicken. Und ich, völlig naiver, Social Media Vollhorst, habe das natürlich dann öffentlich geschaltet. Mit dem Ergebnis, dass ich das nächste Mal reinguckte und irgendwie 2000 Teilungen hatte. Und dann war die Katze natürlich aus dem Sack und irgendwie auch nicht mehr einzufangen. Und ja, jetzt haben es, glaube ich, ziemlich viele gesehen, die nicht in meinem Wartezimmer waren. Und zum Korrigieren der Rohversion kam ich auch nicht mehr mit allen Tippfehlern und deswegen ist das Ding jetzt halt draußen, ja. Und seitdem war es ziemlich unruhig, ein Leben, das ich so nicht gewöhnt bin.
Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Das Spannende ist ja eigentlich, ich habe das auch gesehen, also wir sind auch auf Facebook befreundet und also wir haben ja früher bei dieser Unfallforschung eben gemeinsam gearbeitet, du als ja, Medizinstudent, wir sind gemeinsam zu Unfällen rausgefahren und haben die Unfallstelle vermessen, das war dann eher so meine Aufgabe und du hast dann die Verletzungen der Beteiligten dieses Unfalls aufgenommen und so weiter und so haben wir eigentlich ziemlich lange, glaube ich, auch zusammengearbeitet und auch viele Medizinerpartys in der medizinischen Hochschule gemeinsam gefeiert.
Gefeiert tun wir Mediziner generell nicht. Das würde ja auch bestätigen können, dass wir also total gesund leben, keinen Alkohol trinken und uns von jeder Art von Festivität völlig fernhalten.
Genau, das heben wir uns alles für einen Facharzt auf. Dann kann man nämlich endlich sich selber Fentanyl verschreiben.
Das stimmt allerdings.
es war dann so, ich habe das gesehen bei dir bei Facebook und habe dir auch tatsächlich geschrieben sogar, ne? Wir haben ja jetzt nicht so regelmäßig Kontakt, ist ja eher so, dass dass wir uns dann bei Facebook wieder gefunden haben, uns geerdet haben und dann war das erstmal so, ich glaube einmal oder so hatten wir zwischendurch mal geschrieben.
Ja, und du warst einer der vielen Zecken, die wieder aus den Löchern gekrochen kamen, so rum. Aber es hat mich sehr gefreut, für den mal wieder zu hören, Carsten.
Ja, aber so stimmt das nicht. Ich habe vorher auch mich einmal gemeldet zwischendurch, glaube ich. Also wir hatten schon zwischendurch einmal, glaube ich, Kontakt in diesen 15 Jahren.
Ja, natürlich.
Ja. Aber ich habe es gesehen und ich habe gedacht, okay, ich finde die auch lustig, ich finde die auch informativ, ich finde den Corona-Impfzettel auch irgendwie informativ, habe aber gedacht, boah, das können aber auch dazu führen, dass die Menschen, die noch so halb zu haben wären für so eine Impfung, die sich nicht ganz sicher sind, dann auch gar keinen Bock mehr drauf haben. Und das habe ich dir, glaube ich, dann auch geschrieben. Ich habe so gesagt, weiß nicht, findest du nicht, dass das ein bisschen weit geht? Was hast du gedacht, als du da die Nachricht von mir bekommen hast?
Ja, dachte ich als Journalisten, was soll ich dazu sagen? Nein, ich meine, wer mich kennt, und ich glaube, meine Patienten kennen mich da ziemlich gut, die kennen meinen ironischen und trockenen Humor. Und ich glaube, man muss da schon ein bisschen faktenbasiert argumentieren. Und ich habe eben gerade versucht, diesen Zettel nicht so zu schreiben, dass er in hochgesteckter Sprache ist und dass es, wie es halt viel, immer völlig fachlich korrekt dargestellt wird, sondern in ganz einfachen Worten. So wie ich es meinem Kumpel erzählen würde, so wie ich es meiner Nachbarn erzählen würde. Und ich glaube, dass das schon den Nerv der Sache trifft. Ich glaube, die Impfungen generell ablehnen, die werde ich damit nicht erreichen. Das war auch nie das Ziel. Es war ja eh nie das Ziel, das groß öffentlich zu machen. Aber ich glaube, ganz viele sind schon in dem Stadium, die sagen, naja, also ich hätte ja prinzipiell nichts gegen Impfungen, aber ja, ist jetzt neu und das ist ja irgendeine neue Technik und kann man der Sache trauen? Und ich glaube, die kriegt man schon. Also ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen erhalten von Leuten, die auch gesagt haben, ey cool, endlich erklärt mir das mal einer so, dass ich das verstehe und jetzt lasse ich mich auch impfen. Das habe ich von mehreren Leuten geschrieben bekommen. Also Rückmeldungen waren unglaublich viele. Öffentlich immer die Bösen, Direktnachricht privat immer die Guten. Ja, bei mir haben sich auch einige Chefärzte gemeldet, die das meinten, hey, ist total gut, freut uns total und spricht uns aus dem Herzen. Und ja, wie gesagt, den Shitstorm wollte ich nicht, aber den habe ich mir jetzt eingehandelt und da muss ich jetzt einfach auch durch. Wer so doof ist und das Ding online öffentlich stellt, der muss dann auch mit leben. Ja.
Wobei Shitstorm, also ich habe gerade nochmal geguckt hier, 17.000 Reaktionen, also bei Facebook, also aber vor allen Dingen Daumen hoch, Lachen und Herzen, muss man sagen, aber eben auch 7.300 Kommentare und 33.000 Mal geteilt.
Ja, das stimmt nicht ganz. Du musst weiter gucken. Das, was immer alle durcheinander bringen, auch die restliche Presse, es sind zwei Profile. Okay. Ein privates und eins von der Praxis. Und das Ganze kannst du verdoppeln. Also wir sind inzwischen bei weit über 60.000 Teilungen und wie viele Likes, weiß ich gar nicht. Aber also die Reichweite liegt inzwischen Größenordnung knapp 20 Millionen.
Ja. Jetzt kommt der Pressevertreter und sagt, naja, das werden ja auch dieselben Leute geteilt haben teilweise.
Selbstverständlich.
Das
weißt du wieder besser. Ja.
Ja. deshalb reduzieren wir das mal ein bisschen. Aber ja, auf jeden Fall extrem viele Reaktionen. Und vor allen Dingen in den Kommentaren geht's ab. Ne? Da ist ziemlich heftig.
Ja, also ich muss sagen, 90% sind total positiv, kann man auch nachlesen, aber es sind die üblichen 10%, die halt Randale machen. Und auch der Zeitverlauf war da ziemlich spannend. Ich habe das am 22. abends quasi öffentlich gemacht und hat ein befreundeter Journalistenkollege, muss man sagen, der hier so ein lokales Blaulicht-Unfall-Nachrichtenportal betreibt, hat das eigentlich relativ spontan, die sogenannte Einsatz-News-Seite heißt, das ist wie so Blaulicht-Report in Hannover, wie das da hieß, hat das einfach mal geteilt und das hat eine riesen Reichweite und ich sage, das ist nicht dein Ernst, dass du das da gerade geteilt hast. Also doch. Und dann war aber echt die ganze Nacht, so bis morgens um 5, 6 waren das eigentlich durchweg positive Rückmeldungen. Und dann musste es vermutlich, mutmaßlich, wahrscheinlich in die entsprechenden Kanäle bei Telegram oder sonst wo eingesickert sein und dann hat sich die Stimmung relativ schlagartig gedreht. Dann wurde das Profil völlig überrannt von Leuten, die das eben mit den üblichen Theorien und gekauft. Von der Pharma-Mafia bin ich natürlich, ich bin korrupt, ich bin fett und hässlich, womit sie natürlich recht haben in dem Punkt. Ich bin eine Schande des Berufsstandes und so weiter und so fort. Ja, das muss man halt auch mal so stehen lassen. Ja, mir wurde auch schon angedroht, dass mir die Praxis abfackelt und ich bin ein Mörder und Hochverräter. Aber wie gesagt, auf dieser Ebene, was soll man da diskutieren? Ja, ich versuchte halt immer mit Fakten dagegen zu argumentieren, nicht mit Emotionen, also sagen, warum, weshalb, wieso und wie ist das so? Und manche erreicht und manche nicht, ja.
Wie geht's dir? Sind dir denn auch schon mal im direkten Patientenkontakt, hat es da auch schon Reaktionen gegeben? Negative?
Ich hatte ja seit Veröffentlichung dieses Zettels, oder dieses Post noch genau 4 Stunden offen. Ne? An dem 23. von 8 bis 12, mittwochs morgens, dann hatten wir zu. Das heißt, so viel Zeit war nicht. Mhm. In diesen 4 Stunden habe ich, glaube ich, 26 Hausärzte angerufen, ob sie diesen Zettel haben dürfen aus ganz Deutschland, Österreich. Sie wollen den haben. Wir haben dann irgendwann auf die Homepage gestellt zum Download, weil wir einfach nicht mehr nachkamen, den zu verschicken. Also wir haben, glaube ich, zwischen für diesen PDF, was wir dann erstellt haben, in bessere Qualität, 48.000 Downloads von der Homepage. Wir haben
ohne schwarzen Streifen.
Ohne schwarzen Streifen und mit einem Tippfehler weniger. Aber ich habe ein paar drin gelassen, dass es nicht ganz so seriös aussieht. Mich haben witzigerweise, ich hatte dann einen kassenärztlichen Notdienst, wo man also so übers Land fährt und die Leute besucht mit ihren diversen Beschwerden. Da bin ich von 1, 2 Patienten angesprochen worden, weil es natürlich auch in der Lokalpresse dann war, die das dann mehr gedruckt hatten und meinen, hey, sind Sie nicht, sehe das? Und ich, irgendwann kenne ich Sie doch. So, ja, wie gesagt, wir gucken mal, was im Januar passiert, wenn die Praxis wieder aufgeht und dann wirklich meine üblichen Patienten kommen. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir vielleicht im Januar auch mal wieder zum Arbeiten kommen und bin gar nicht so böse, dass wir diese Woche Urlaub haben.
Wie ist denn das, wenn du in der Praxis bist, also jetzt bevor du das geteilt hast und du hast ja schon gesagt, dass viele Patienten dich da ansprechen und die gleichen, ähnliche Fragen stellen. Kennst du da deine Pappenheimer und weißt schon, okay, also die lassen sich impfen, aber hier, das sind Leute, bei denen könnte ich mir vorstellen, die haben da ihre Zweifel, ob die nun berechtigt sind oder nicht.
Also wie gesagt, ich glaube, dieser Zettel klingt deutlich kritischer, als es im wahren Leben ist. Also ich muss sagen, ganz, ganz viele meiner Patienten, oder die allermeisten, sind eigentlich relativ impffreundlich. Ja? Natürlich kennen wir unsere üblichen Kandidaten, die auch schon bei der Zeckenimpfung oder bei der Masernimpfung da schon eher das nicht haben wollen, was ja ihr gutes Recht ist. Aber da haben wir wenig Probleme. Das ist nicht, dass Leute per se diskutieren. Das ist eher, dass halt jemand kommt wegen einem ganz anderen medizinischen Problem. Und man ist natürlich der Hausarzt und kennt auch die Patienten gut und lange und ist natürlich in gewissen Punkt auch Vertrauensperson. Und natürlich wollen die dann wissen, ich habe jetzt ganz viel gelesen und im Internet gehört und im Fernsehen gehört und was halten Sie eigentlich als mein Hausarzt, der mich gut kennt, davon? Und da will ich natürlich auch nicht sagen, machen Sie mal, sondern natürlich fängt man dann an zu erklären und zu erzählen, weil wir einfach generell unsere Patienten gut aufklären wollen. Und wenn man das dann mit 50 Patienten am Tag macht, wird es irgendwann echt auch rein zeitlich schwierig. Ich würde es ja gerne machen, aber man kommt dann nicht mehr zu seiner eigentlichen Medizin. Und deswegen habe ich mir irgendwann abends überlegt, so völlig erschlagen und irgendwie keinen Speichel mehr zum Sprechen, sind völlig ausgelatscht, dachte, jetzt schreibe ich mal einen Zettel und hänge ihn ins Wartezimmer. Einfach nur, dass wir da unsere Grundtenor mal so ein bisschen bekannt geben, in der Hoffnung, dass dann einfach die Fragen einfach ein bisschen kürzer werden, dass man im Einzelgespräch nicht mehr ganz viel erklären muss.
Ja, ich glaube, die Frage stammt daher, dass man fragt sich ja, was das für Leute sind, und die müssen ja in einem gewissen Anteil in der Bevölkerung repräsentiert sein. Das heißt ja, auch Einzelfälle müssten in deinem Klientel auftauchen. Aber da hat sich keiner, so wie ich das verstehe, hat sich keiner direkt an dich gewandt und gesagt, mal.
Wie gesagt, die Zeit war zu kurz, weil wir einfach nur 4 Stunden offen hatten. Ich glaube nicht, dass ich dieses große Problem habe, weil das heißt immer so schön, jeder Arzt kriegt die Patienten, die er verdient, wie es so schön heißt. Ich glaube nicht, dass meine Praxis sonderlich voll ist mit Homöopathiefreunden, mit Impfgegnern, weil ich da einfach der falsche Doktor bin. Ja, also ich bin ein ziemlich evidenzbasierter Schulmediziner, der versucht, leitliniengerechte Medizin da an den Mann zu bringen, im positiven Sinne, dass die Leute maximal gut versorgt sind. Und ich bin der Falsche für, ich hätte ja gerne noch ein Globuli und ich hätte noch irgendwie Klangschalentherapie, da sind sie irgendwie einfach falsch. Und ich glaube, dass diese Leute deswegen auch nicht meine Praxis besuchen, weil das einfach nicht das ist, was wir machen.
Wie fühlt sich das denn an, Christian, wenn du solche Sachen, ich bin nochmal einen kurzen Schwenk zurück, die auf deiner Facebook-Seite geschrieben werden, also auch Dinge, die dann einfach nicht stimmen, also von wegen sie verabreichen also ohne Vordiagnose und Betrachtung der persönlichen Situation Medikamente, bisschen fahrlässig und gegen den Hippokratischen Eid. Also was macht das mit dir?
Ja, also es ist natürlich in gewissen Punkt unfair, aber man muss verstehen, wo es herkommt. Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich das geplant hätte, da eine große Medienkampagne in die Öffentlichkeit zu setzen, dann hätte ich das komplett anders formuliert und hätte es auch ganz anders geschrieben. Also was halt Leute nicht verstehen, dieser Zettel war für unser Klientel geschrieben, für unser Wartezimmer. Deswegen steht auch nicht drin, man soll Schwangere erstmal zurückhalten, weil wir keine Daten haben, weil wir nahezu keine Schwangeren behandeln. Ja, genauso wie diese Allergiegeschichte. Ich habe jetzt nicht jede Ausnahme oder jeden Ausschlussgrund auf diesen Zettel geschrieben, weil er eben kurz und kompakt sein sollte. Und weil wir unsere Patienten, wo eben das ein Thema ist, das sind ja wenige, denen das dann schon gezielt erklären, dass die 5 halt dann doch nicht in Frage kommen für die Impfung. Aber nachdem es dann einfach so ohne Kontext öffentlich gegangen ist, wird natürlich genau das vorgeworfen. Also auch dieser Teil, der immer nicht verstanden wird, da stand ja dann bei Facebook oben drüber, so weh, fragt doch jemand was, bevor der Zettel gelesen wurde. Da denkt inzwischen, keine Ahnung, 3 Millionen Leute, weil 20 sind ja nichts, sagst du, Carsten. Also die denken jetzt alle, dass ich meine Patienten da anmeckere. Nein, das sind mein Freundeskreis gewesen. Das war ein privater Post an meine lieben Kumpels und Kollegen, die meinen Sonntagabend um 6:30 mich noch mal kurz zu fragen, per WhatsApp, wie das eigentlich jetzt mit dieser Impfung aussieht. Ja, wo dann irgendwann sagt, ey, jetzt lest erstmal diesen blöden Zettel, anstatt mich ständig per Direktnachricht zu nerven. Und das war eigentlich der Hintergrund. Das wird jetzt nur völlig aus dem Kontext gerissen und jetzt glauben alle, dass ich keinen Bock habe, meine Patienten zu beraten und dass ich da mich überhaupt nicht drum kümmere, sondern auf den Zettel aushänge, danach ist mir alles egal. Das stimmt ja nicht, ja. Natürlich tut jeder Arzt, das wird auch Jan bestätigen können, bevor er Leute impft, sich die natürlich angucken und sagen, kann man impfen, macht es Sinn zu impfen, gibt es Gründe nicht zu impfen. Das ist natürlich selbstverständlich ärztliche Sorgfaltspflicht und das tun wir auch. Wir haben es dann natürlich ein bisschen leichter, weil wir unsere Patienten jahrelang kennen und auch die Geschichten und Risiken kennen. Ich glaube, so ein anonymer Impfarzt im Impfzentrum hat es da deutlich schwieriger, wenn da ein wildfremder Patient vor einem sitzt, dieses einzuschätzen. Ja.
Hast du denn schon Impfdosen bekommen eigentlich?
Wir kriegen keine, also momentan läuft es in Bayern zumindest rein übers Impfzentrum, was einfach daran liegt, dass dieser BioNTech-Impfstoff, der momentan als einziger in der EU zugelassen ist, bei minus 70 Grad gekühlt werden muss, was einfach logistisch relativ schwierig ist. Ich gehe davon aus, Mutmaßung, dass wir wahrscheinlich im Frühjahr, wenn dann dieser Moderna-Impfstoff, das ist der zweite, der in der Pipeline ist zur Zulassung, kommt, dass wir den dann auch in den Praxen verimpfen werden, weil der normal bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden kann und eben nicht diese spezial minus 70 Grad Kühlung braucht, die wir in der Praxis gar nicht machen können. Deswegen haben wir aktuell noch keinen Impfstoff. Wir werden nur sehr viel dazu gefragt und beraten dann natürlich. Das heißt, wir impfen momentan noch nicht.
Es ist so, dass du ja relativ viel auch in den Medien jetzt warst. Also du hast Auftritte, glaube ich, im Frühstücksfernsehen jetzt gehabt, Sat.1 Frühstücksfernsehen. Es gibt Radiobeiträge, ich glaube SWR4, Augsburger Zeitung oder Allgemeine.
Wer war? Stern, Welt, Kölner Express.
Okay.
Ärzteblatt.
Ärzteblatt ist ja schön, ne?
Aber Ärzteblatt, habe ich auch gedacht. Meine erste Publikation im Ärzteblatt. Ich weiß nicht, ob das als Publikation durchgeht, aber der Impact Factor ist, glaube ich, ziemlich hoch.
Bist du denn, hättest du dir denn eigentlich gewünscht, mit einem anderen Thema mal in die Medien zu geraten, oder?
Also eigentlich hatte ich mir nie gewünscht, überhaupt in die Medien zu geraten. Ich bin jetzt nicht so maximal heiß drauf, da irgendwo ständig durch die Landschaft gezerrt zu werden, aber ich muss sagen, also nachdem ich da wirklich so unfreiwillig hingeraten bin, im Nachhinein, ich bereue nichts, ja, wenn das die Frage ist. weil ich glaube, dass es einen guten Sinn erfüllt. Und ich sage, wenn am Schluss 5 Millionen Leute sich mehr impfen lassen, wir damit diese bescheuerte Pandemie, die uns alle zu Tode nervt, früher beenden und früher loswerden, dann war es das wert, dass mich momentan alle Leute durch den Dreck ziehen. Damit kann ich umgehen. Du hattest ja vorher auch gefragt, wie ich mich damit fühle. Natürlich freut man sich nicht, wenn man da die diversen Sachen hört. Andererseits muss ich sagen, persönlich geht mich das nicht groß an. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich eben diese 90% sehr, sehr positiven Rückmeldungen auch noch habe und auch bekomme. Also ich habe ganz, ganz viel Support von Leuten, die ich kenne, aber auch von Leuten, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Also ich darf jetzt hier das Datum keine Namen sagen, aber mir hat ein Professor von der Uni geschrieben, der sehr hochdekoriert ist, der gesagt, er findet es total super. Mir hat ein Chefarzt aus einer größeren Klinik hier im Schwäbischen geschrieben. Ich habe eine Rückmeldung aus einer großen Klinik in Augsburg bekommen, die mir alle sagen, hey, super. Und ich glaube, wenn das so läuft, kann ich damit perfekt umgehen. Ich glaube, wenn ich Jana aus Kassel wäre, die halt dann einfach überhaupt keine Freunde mehr hat nach so einer Aktion, dann kann man sich wirklich erhängen. Ja, das ist schon so.
Ja, nimmst du denn dieses Negative eher wahr als das Positive? Weil ich habe tatsächlich eher den Eindruck gehabt, als ich so die Kommentare durchgelesen habe, dass es eigentlich eher positiv war. Klar, es gab irgendwann diesen Turning Point, aber weil du jetzt schon und auch in dem Sat.1-Beitrag viel darüber sprichst, oder der ist so ein bisschen so aufgebaut von wegen, jetzt steht da im Shitstorm und so weiter, aber es ist doch auch sehr positiv.
Ja, ich sage, ich sehe 90% positive, das ist das, was ich sage. Ich meine, Sat.1 war natürlich auch so ein bisschen gepolt, da so ein bisschen so eine Geschichte draus zu machen. Ja, ich wurde auch, glaube ich, 3-mal gefragt, ja, wie ist das so? Und wenn man so Shitstorm und wie fühlen Sie sich? Und sagt, nö, ist halt so. Und ich glaube, die wollten da ein bisschen eine spektakuläre Antwort haben, die ich aber irgendwie nicht geben konnte, weil es einfach so ist, wie es ist. Ja, es war jetzt nicht so geplant, ich hätte es anders geschrieben, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack und ich werde das auch nicht löschen und nicht ändern, weil es ist so, fertig. Ja, ich habe da nichts anderes zu sagen. Wenn es die Leute Wartezimmer lesen, können sie es auch im Internet lesen, da steht nichts Falsches drauf und natürlich ist es vielleicht in manchen Punkten nicht ganz glücklich formuliert und ganz richtig und ganz Deutschland glaubt, dass ich bin zu blöd für Rechtschreibung, aber ja, ist so.
Also ich bin Journalist und ich habe so eine leichte Rechtschreibschwäche, also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade erzählst, deshalb ich bin da bei dir. Ist es so, du wirst ja schon so dann in die Richtung gedrückt, so extremer Impfbefürworter zu sein und so als Botschafter sozusagen da so aufgefasst. Bist du denn so ein Botschafter? Also findest du das gut und richtig, dass gesagt wird, so wir müssen impfen?
Also was heißt Botschafter? Ich glaube, jeder Arzt, der vernünftig Medizin studiert hat, ich weiß nicht, wie Jan das sieht, kann er sicher gleich nochmal äußern, sollte eigentlich ziemlich großer Impfbefürworter sein. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Impfen ist weltweit eine der Maßnahmen, die die meisten Leben rettet. Also ich muss auch selten mit Leuten diskutieren, die so, sagen wir mal, 80 Jahre alt sind über Impfungen. Die sagen, Herr Doktor, unbedingt, wir impfen, gar keine Frage, weil die haben das noch erlebt, wie quasi 30 Kinder in die Grundschule gegangen sind und 27 wieder rauskamen, weil 3 an der Kinderlähmung lebt und die wissen, was Impfungen für ein Segen sind. Ja. Heutzutage sehen wir einfach aufgrund der guten Impfschutzlage in Deutschland, die noch deutlich besser sein könnte, aber sie ist an sich schon ziemlich gut, sehen wir eben wenige dieser Krankheiten im wahren Leben und damit wird diese Gefahr nicht mehr so wahrgenommen. Ja. Und auch die Weltgesundheitsorganisation hat es als eine der 10 größten Gesundheitsrisiken weltweit inzwischen deklariert, dass Leute so impfskeptisch und diese Impfgegnergeschichten, wird ein Riesenproblem werden, weil die Sachen, wenn man sie nicht impft, kommen einfach wieder. Und man muss auch sagen, da plädiere ich manchmal schon auch für eine gewisse Pflicht, also nicht, weil ich es jetzt so toll finde, dass der Staat Vorschriften macht, aber in der DDR, also wenn ich Leute aus der DDR sehe, die in der DDR groß geworden sind, die zur Vorsorge kommen, die haben jede einzelne Impfung. Da wurde damals nicht diskutiert, die wurden einfach geimpft, ja. Und die haben das alle überstanden. Und bei Masern haben wir 10 Jahre diskutiert, seit es die Masernimpfpflicht gibt, seit diesem Jahr diskutieren wir nicht mehr. Da kommen die ganzen Leute, die sagen, ja, das finde ich aber schwierig und ich weiß ja auch nicht. Und jetzt müssen sie, weil sie sonst einfach nicht mehr arbeiten dürfen und jetzt wird kommentarlos geimpft und es geht völlig problemlos.
Also das ist ein bisschen das, was der Drosten gesagt hat, ne? Das ist das Paradox of Prevention, dass wenn du Dinge verhinderst, verschwinden die fürchterlichen Komplikationen, die man sonst so gesehen hat, ne? Und was du gesagt hast, ist nicht viel hinzuzufügen, außer, also ich hätte jetzt noch gesagt, vor allen Dingen ist es auch ein billiger Weg, potenziell tödliche Erkrankungen im Prinzip auszurotten, siehe Pocken, ja. Und also ich, meine Aufgabe dann der Notaufnahme, wir impfen natürlich nicht, oder sagen wir so, wir machen Auffrischung Tetanus. und vielleicht Influenza, aber halt die sozusagen das klassische Impfprogramm, das ist auch hier eher den Hausärzten und den Kinderärzten vorbehalten. Aber natürlich ist es, steht es auch für mich außer Frage, dass, dass ein billiger, komplikationsarmer Weg ist, weitreichende Volksgesundheit zu erzielen. Und mit dem jetzt gesagt, kann ich aber verstehen, also zumindest hier mit dem, was in Schweden passiert ist, dass Leute skeptisch sind. Hier in Schweden war man ja sehr schnell und hat gegen die Schweinegrippe flächendeckend geimpft. Und da ist eine seltene Nebenwirkung aufgetreten. Das war auch nicht vorauszusehen, dass irgendwie dieser, ja, was ist das? Also ich glaube, das Antigen, was da sozusagen verabreicht wurde, irgendwie paradox an irgendeinen Rezeptor bindet. Und da sind einige halt an tatsächlicher Narkolepsie erkrankt. Ja, und weil man eben da keinerlei Langzeitverfolgung hatte oder keine Daten aus einer Langzeitverfolgung hatte, hat man da nicht so schnell nachsteuern können. Und das sitzt, glaube ich, hier noch bei den Leuten vielleicht etwas tiefer, als einem lieb ist, dass es hier auch Leute gibt, die skeptisch sind. Aber es ist nicht so, man hat das Gefühl, dass das eher im Privaten geschieht. Hier finden keine großen Demonstrationen statt. Und hier in Schweden läuft das halt auch so, dass du relativ unspektakulär dein Impfprogramm durchläufst mit den Kids. Also wir haben ja jetzt hier so ein 4 Monate kleines Kackwürstchen zu Hause rumliegen. Und da ist halt das Impfprogramm ist vorgezeichnet und dann geht man zur Kinderkrankenschwester und die macht das dann. Ja,
ich verstehe es. Ich hatte Christian ja da geantwortet oder geschrieben, als ich das gesehen habe, dieses Schreiben, und meine Reaktion war auch, oder meine Reaktion ist so generell, ja, klar, also wenn das der Pandemie hilft oder der Bekämpfung der Pandemie hilft, dann ist das natürlich wichtig, dass wir das auch machen. Ich muss ja jetzt nicht der Erste sein, der vorangeht, um das mal deutlich zu sagen, bin ich ja aber auch nicht, weil ich einfach nicht zur Risikogruppe gehöre oder auch was den Impfplan angeht, da irgendwie ganz vorne dabei bin. Aber diese Skepsis, die finde ich schon faszinierend, die bei vielen einfach vorhanden ist, und auch gerade dann diese Diskussion darum, ob das Ganze jetzt das Erbgut verändert und so weiter. Da gibt es tatsächlich hochspannende Videos vom RKI auch zu, die das genau erklären, diese Impfstoffe, die jetzt gerade entwickelt werden für das Coronavirus. Aber gut, ich wollte einfach nur mal fragen, ob du dich so als Botschafter siehst oder...
Ja, ich wollte auf Jan noch kurz antworten, auch ja, mit dieser Narkolepsie-Geschichte. Das ist völlig richtig und auch völlig unbestritten. Man muss jetzt aber da mal wieder Zahlen nennen, und das ist immer das, was nicht stattfindet. Weil es wird immer so eine emotionale, ja, da ist eine schwolbernde Gefahr, ja, diese gefühlte Gefahr versus der realen Gefahr. Also Schweinegrippe war eine Art von Grippeimpfstoff. Ja, diese Narkolepsie-Geschichte ist noch nicht so ganz bewiesen, ob es zusammenhängt oder nicht, aber lassen wir mal stehen. Sagen wir, es hängt zusammen. Ja, wir haben da, was im Raum steht, momentan ca. 1300 Fälle, die da möglicherweise Narkolepsie durch diese Impfung bekommen haben. In Relation
zu Deutschland, 60. Ne? Die Zahlen sind aus Deutschland jetzt.
Ja, ich müsste nachgucken. Aber ich sag mal, ich habe das neulich gelesen. Ich kann die Datengrundlage nicht genau wiedergeben, muss ich ehrlich dazugeben. Darf mich gerne widerlegen. Aber was ich im Kopf habe, ca. 1300 Fälle gegen ca. 60 Millionen Impfdosen weltweit, was da so im Raum steht. Das heißt, das muss man mal in Prozent ausrechnen, was da übrig bleibt.
Nee, genau. Also ich wollte auch, gar nicht.
Wir haben in Deutschland im Jahr 25.000 Grippetote gehabt vor 3 Jahren in der schlimmsten Welle. Die sind tot. Die haben nicht Narkolepsie, sondern die sind einfach nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, das, was man sehen muss. Das ist das Gleiche mit Corona jetzt. Wir haben 30.000 Tote in Deutschland von Corona. Die sind einfach nicht mehr da. Die feiern nächstes Jahr kein Weihnachten. Die haben Angehörige, die sie trauern, die nicht mal mit ihnen Abschied nehmen konnten, weil sie hochinfektiös sind. Und wir diskutieren gerade über potenzielle Langzeitschäden. Kann es die geben? Höchstwahrscheinlich nicht, aber ist es ausgeschlossen? Nein, aber wir haben sie bisher in keiner Weise gesehen. Und gerade sterben uns jeden Tag die Leute und Fingern weg.
Also vollkommen d'accord. Das sollte auch nicht so klingen, dass ich das irgendwie in Abrede stelle. Ich stelle mir halt vor, wenn ich so jemanden vor mir habe, der also so argumentiert, dann wäre genau das auch mein Gegenargument, dass da auch ohne, dass ich jetzt die Zahlen parat habe, dass man da die Dimension berücksichtigen muss. Das Problem ist halt, ne, das ist, und da nähert man sich dann irgendwann einer fast philosophischen Diskussion. Also mir schwebt gerade so ein Film vor, den ich da neulich gesehen habe hier im schwedischen Fernsehen, aber unser Gehirn ist halt nicht dafür gemacht, ne, statistische Dimensionen abzuschätzen, sondern unser Gehirn springt halt auf Geschichten an. Und wenn die Geschichte nur überzeugend genug ist, dann schlägt das leider jede noch so eigentlich überzeugendere Statistik. Und sozusagen, und wie man dem begegnet, ja, das ist, glaube ich, auch keine gute Antwort drauf, außer dass man vielleicht zum Beispiel du als Hausarzt, weil du ein netter Typ bist, weil du zugänglich bist, ja, das gut erklären kannst, vielleicht die bessere Geschichte erzählst und es leichter verständlich machst und vielleicht genau das sagst, ja, also, oder das mal so, dann, dass das mal so einfließen lässt, ne, also wir haben 60 Millionen Impfdosen verteilt und 1300 Fälle, um jetzt bei den Zahlen bleiben, ob die jetzt nur richtig sind oder nicht, sind
in Ordnung, stimmt, ja.
Ja, fraglich verursacht durch diesen Impfstoff, das war nicht vorherzusehen, aber wenn man das in Relation setzt, ist das, wir würden sagen, lächerlich, ja, wenn man dann sozusagen mit jemandem mit etwas vielleicht fragilerem Kostüm, Nervenkostüm begegnet, dann muss man halt sagen, naja, das beunruhigt mich nicht, ja. Also wenn ich also ähnlich geartete Diskussionen mit dem Patienten führe, ja, dann sage ich, das beunruhigt mich nicht. So. Und biete sozusagen mich dann als Peer an, ja. So, mit dem man sozusagen irgendeine Verbindung aufbauen kann. Aber natürlich bin ich da ganz bei dir. Und ich halte auch, persönlich halte ich das auch eher für, ob das wirklich Narkolepsie ist, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, also, aber naja. Wie gesagt, also was ich auch nochmal ganz klar sagen möchte, wegen mir muss sich niemand impfen lassen. Also das wird aber so getan, nein, das wird aber so getan. Also
du führst jetzt nicht offiziell die Impfpflicht ein, anders als
Nein, erwartet. Also ich, es wird auch niemand verhaut und es wird auch niemand aus der Praxis geworfen, wenn sie nicht impfen lassen will. Das ist immer dieser Irrglaube, sondern mir geht es nur darum, die Leute sollen für sich eine ganz persönliche, informierte Entscheidung treffen. Und wenn sie dafür brauchen sie aber die richtigen Fakten. Sie können nicht, also wenn man sich den YouTube-Film anguckt, wo drin steht, Impfung ist alles böse und Gift und wir werden alle sterben, ja, und dann sagt er, nee, also wenn das so ist, dann lasse ich mich auf keinen Fall impfen, dann ist das einfach nicht die richtige Datengrundlage. Ich versuche nur die Fakten hinzulegen, sage ich, das ist das, was wir wissen. Die Zulassungsstudie sagt 21.000 Leute, davon sehen wir, also circa Größenordnung, die wirklich den Impfstoff bekommen haben, also nicht das Placebo, davon sehen wir 89 Adverse Effects, was das allermeiste irgendwie geschwollener Arm, ein bisschen Fieber und mir geht's den ganzen gut am nächsten Tag ist. Wir sehen ganz, ganz wenig, also allergische Reaktionen, Anaphylaxien, das wird mir aber Jahren sagen, das klingt für den Laien dramatischer wie für den Mediziner. Da muss man halt einfach etwas Cortison geben und das Ganze ein bisschen überwachen. Was halt auch nicht gesagt wurde, dass die diese Reaktion jetzt auch bei der Impfung bekommen haben, nach ein paar Stunden ambulant nach Hause gegangen sind. Der Teil wird immer verschwiegen. Es gab eine schwere allergische Reaktion, aber sie saßen abends zu Hause, weil sie sich zu Hause einen Kaffee getrunken. Der Teil wird immer nicht erwähnt. Und wegen mir muss sich keiner impfen. Nur die Fakten sollten die richtigen sein. Man sollte die Informationen einfach wissen. Und dann muss sich jeder entscheiden. Und wenn er am Schluss sagt, hey, für mich ist es trotzdem doof und ich traue dem Frieden nicht und ich will dann noch ein halbes Jahr abwarten, ob das wirklich so ist und ich will noch ein bisschen warten, dann ist das doch völlig in Ordnung. Ja. Aber wichtig ist halt, dass die Leute, also ich sage mal, die müssen aufgeklärt sein. Das mache ich in der Medizin, in der Praxis immer so. Egal, ob es da um Cholesterintherapie geht, um Blutdruck, um Impfung, es ist völlig wurscht. Sagen, wegen mir müssen sie gar nichts machen. Sie haben was davon, ich habe davon nichts, ja. Aber sie müssen wissen, um was es geht. Und ich will nicht in 5 Jahren hören, das hätten sie mir aber sagen können, dass das ja möglich ist oder anders geht oder, ja.
Du hast ja gesagt, dass einer deiner Freunde oder Kollegen gesagt hat, stell das mal bitte öffentlich bei dir bei Facebook.
Ja.
Kriegst du von dem eigentlich was jetzt? Eine Kiste Bier oder so?
Also es gibt da durchaus für den nächsten Biergarten, nächsten Sommer ist er da so ein bisschen was schuldig, das haben wir schon geklärt. Aber ich meine, hätten wir eh gemacht. ist halt so, aber man sieht das, also man hört das ja immer so, ja, Sachen gehen viral, man denkt so, ja, kann mir ja nicht passieren. Vor allem, ich meine, ich glaube, ich hätte da irgendwelche schlauen Sachen machen können, das wäre nicht passiert, ja. Aber mit dem rotzigsten Ausdruck in der unschärfsten Qualität mit 10 Tröpfelern, der geht durch die Decke. Muss ich nicht verstehen, aber muss ich sagen, war ich sehr naiv, habe ich unterschätzt, aber irgendwo ist es auch ganz spannend gerade.
Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Also gibt es noch weitere Anfragen?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin simultan heute Abend bei so einem sehr wichtigen Podcast geladen. ansonsten habe ich noch nicht so viel weitere Pläne, muss ich mal sagen. Also wir schauen mal. Ja, also ich muss das nicht länger haben, aber ich bin auch für alles offen. Also wenn da noch irgendjemand was möchte, darf sich gerne melden.
Aber weil du der Meinung bist, man muss aufklären. Also du sagst, ich gehe weiter in diese ganzen, oder ich würde weiter in irgendwelche Sendungen oder Shows gehen oder sowas, damit du dann auch aufklärst darüber und damit du irgendwie deine...
Ja, also ich diskutiere und ich spreche ja gerne drüber. Also ich verweige mich keine Diskussion. Also das kann man auch bei Facebook beobachten, wer da mal reinguckt. Ich habe einen guten Freund oder mehrere Leute haben schon geschrieben, hey, wieso tust du das an? Lass doch das einfach stehen und ignoriere das und so. Sag ich, nein. Also wir müssen noch mit den Leuten reden. Ja, auch wenn Leute andere Meinung sind und Leute, solange das auf einem halbwegs geordneten Niveau und halbwegs respektvoll funktioniert, höre ich mir jede Gegenmeinung an und sage auch, das ist alles falsch, was du erzählst und das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wir müssen noch im Gespräch bleiben und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was ich auch sehe, weil du sagst mit den Rückmeldungen, ja. Bei Facebook sind die Lauten, die dagegen sind und die mich beschimpfen und bewerfen. Und in den Privatnachrichten kriege ich die, hey, super und total toll, auch von ganzen vielen ärztlichen Kollegen. Und die machen aber alle öffentlich nicht mehr den Mund auf. Die wollen das nicht. Die wollen nicht diskutieren, die wollen nicht beschimpft werden. Die wollen sich alle nicht mehr exponieren. Und das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem, warum die Querdenker in Deutschland so laut sind und warum so Impfgegner da so die Meinungsführerschaft glauben anzuführen, weil einfach keine Widerworte erfolgen. Und ich glaube, wir müssen mit Leuten sprechen, ja. Wir müssen auch mit Leuten, die nicht unserer Meinung sind, sprechen. Und natürlich, wenn irgendjemand noch mit mir reden möchte oder da irgendwie Fernsehen oder was weiß ich komme gerne vorbei und diskutiere es aus. Und ich setze mich auch mit dem größten Impfgegner an einen Tisch und sage, wir reden drüber, ja.
Ja, das ist ja sehr aller Ehren wert auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorwege auch aufgerufen, dass Fragen gestellt werden und dass wir Fragen an dich stellen von Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören. Es gab tatsächlich meinen Bruder, der geschrieben hat.
Nein.
Per E-Mail, genau. Ein paar Sachen hast du jetzt schon beantwortet, wie zum Beispiel, wie es sich in der Praxis verhält. Da hast du gesagt, es ist gar nicht so lange auf gewesen in der Zeit. Und auch wie, also ob es negative Resonanz gibt und wie das Praxisteam damit umgeht. Das war eine Frage, aber das kannst du auch noch nicht gar nicht so richtig beurteilen, oder?
Ich habe die nicht so wirklich gesehen. Ich glaube, meine Mädels, die haben das noch nicht so ganz realisiert. Also ich glaube, jetzt langsam schon, aber wir haben uns nicht mehr gesehen seitdem. Es war nur sehr lustig, weil ich habe das ja abends um 7:30 oder so online gestellt. Ich weiß es gar nicht, irgendwann spät abends. Und das ist dann nachts so explodiert, dass ich den morgens also recht früh noch in die Praxisgruppe, WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, Vorsicht, da gibt's so ein Schreiben und das ist viral und es kann durchaus sein, dass da heute irgendwie Reaktionen kommen, weil die natürlich morgens mal beachtet in der Praxis sitzen und wahrscheinlich noch überhaupt nichts davon gewusst hätten. Und die sind einfach ein bisschen früher da als ich und naja, wie gesagt, ich glaube, die wissen auch nicht ganz, was man halten sollen. Wir warten es einfach mal ab, was passiert.
Okay, eine Frage lasse ich dann nochmal aus, aber er hat noch die Frage, wie man Hardcore-Gegner oder wie der Mann, wie du Hardcore-Gegner der mRNA-Impfung überzeugen, wie man die überzeugen kann.
Ich will ja nicht überzeugen, sondern ich will es nur erklären, was die Fakten sind und dann sollen sie entscheiden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Ich versuche niemanden zu überreden, sondern mRNA sagt im Prinzip nichts anderes, als was jeder Virus, der uns infiziert, jede Erkältung jeden Tag macht, seit Millionen von Jahren, ja. Der dringt ein, der verteilt seine mRNA. Was mRNA ist, im Prinzip ein Bauplan, also wie ein Hausbauplan, ja. Den schiebt er durch diesen Eiweiß-Produktions-Herstellungsteil in der Zelle, also der quasi die ganzen Eiweiße herstellt und hinten kommt entweder ein neuer Virus raus, der sich damit vermehrt, also repliziert und quasi immer mehr im Körper ausbreitet, oder bei der mRNA-Impfung eben ein Impfspike. Das heißt, das, was man bisher gemacht hat, seit, was ich 50 oder 100 Jahren bei Impfungen, da hat man ja dieses Eiweiß, das dann quasi die Antikörper bilden soll, direkt reingespritzt. Und bei der mRNA spritzt man quasi den Bauplan rein und lässt die körpereigene Zelle dieses Impfantigen herstellen, auf das dann das eigene Immunsystem reagiert und sagt, Moment mal, das sieht komisch aus, was da gebaut worden ist, das kennen wir gar nicht und baut daraufhin Antikörper. Das ist ganz leicht gesagt der Funktionsmechanismus einer mRNA. Und mRNA, also da gibt es er hat witzigerweise die Geschichte, muss ich kurz erzählen, meine alte Biochemietutorin von der Medizinischen Hochschule, die hat mir auch geschrieben, von der ich seit 20 Jahren nichts mehr gehört habe. Die hat mir zumindest bestätigt, dass ich bisher keinen Scheiß erzählt habe. Das hat mich schon mal sehr beruhigt, weil die ist Biochemikerin und hat da deutlich mehr Ahnung als ich. Aber es gibt schon Viren, die quasi durch eine reverse Transkriptase das Ding in die DNA einbauen können, aber nicht mRNA. Also dass es in den Genpool eingebaut wird, ist nicht zu erwarten. Erkältungsviren bauen sich auch nicht in den Genpool ein. Und ich sag mal, wer keine Angst vor der winterlichen Erkältung hat, nicht Influenza, sondern Erkältung, der muss auch keine Angst vor einer mRNA-Impfung haben. Und das, was wir an Zahlen sehen, ich weiß, ob es gehört worden ist, heute hat England als Notfallzulassung den AstraZeneca-Impfstoff zugelassen, der eben auf Vektor, also anderer Technik basiert, der ist deutlich weniger effizient als die mRNA-Impfstoffe. Also die Daten, die wir von BioNTech haben und auch von Moderna, der noch nicht zugelassen ist, da sind wir bei über 90% Wirksamkeit, also Schutzwirkung für denjenigen, der geimpft ist. Und bei AstraZeneca zirkulieren momentan Zahlen bei um die 70%. Also dieses mRNA-Verfahren ist auch einfach noch sehr, sehr effizient bezüglich des Wirkschutzes. Das ist quasi so, das ist mein Statement. Und wenn dann jemand sagt, hey, aber das ist neu und ich weiß ja auch nicht, ja, dann lass dich die impfen, kein Problem. Oder nimm den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist ein Vektorimpfstoff, den kennen wir seit vielen Jahren von der Technik. Wenn dir der eine nicht geheuer ist, dann nimm den anderen. Also das ist immer so, ja, also wer informiert werden will, der kann meistens mit den Fakten sich dann durchringen. Das ist meine Erfahrung. Und die prinzipiell sagen, Impfen ist böse und Gift, da braucht man auch nicht diskutieren. Aber selbst mit denen erkläre ich es gerne. Aber das führt dann meistens nicht zu irgendeinem sinnvollen Ergebnis.
Okay. Ja.
Hast du das jetzt kapiert als Journalist?
Ich frage es also mal ganz böse. Also ich habe es tatsächlich kapiert, aber ich habe mir heute auch noch mal ein Infovideo angeguckt, was das alles bedeutet. Also was diese mRNA bedeutet, was diese Produktion dieser Spikes bedeutet. Und was sozusagen, welche Körperreaktion es auf diesen Stoff gibt und so weiter, da kann ich eben dieses Video vom RKI empfehlen. Wir können das ja in den Telegram-Chat einmal stellen. Da hat ein, das habe ich heute bei, ich glaube sogar einem Kommilitonen von dir und auf jeden Fall auch einem guten Freund meiner Frau, Martin Knüppel. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Ja, den kenne ich.
Klar, ja, Martin hat auf Facebook ein Video vom RKI geteilt, wo so ein jugendlich moderner RKI-Mitarbeiter, so sieht es zumindest aus, den mRNA-Impfstoff erklärt. Und schöne Grüße an Martin, der hört den Podcast wahrscheinlich nicht, aber da habe ich es mir nochmal erklären lassen. Deshalb habe ich jedes Wort verstanden, was du gerade gesagt hast. Und wenn andere Leute das nicht verstanden haben sollten, dann ja einfach in die Telegram-Gruppe gehen. Die findet man auch auf jansegal.de, was-erlaube-schweden. Da findet man auf jeden Fall auch den Link und auch in den Shownotes. Und da werde ich dann auch nochmal nachher das Video posten, sodass man sich da auch nochmal informieren lassen kann. Da ist das eigentlich ganz gut erklärt und hat mir tatsächlich auch so ein bisschen meine Sorge genommen, denn als Journalist bin ich ja prinzipiell erstmal auch skeptisch und möchte da irgendwie vernünftige Informationen haben, aber das hat mir zumindest doch nochmal ganz klar gemacht, wieso die Wirkung ist. Natürlich wahrscheinlich alles sehr, sehr vereinfacht, aber ja.
So. Ja, eigentlich, also arg viel schwieriger ist es nicht. Die Schwierigkeit besteht darin, das dem Ding beizubringen. Das ist Hochtechnologie. Also das so hinzukriegen, dass diese mRNA so aussieht, dass dem Schluss das baut, was sie bauen soll. Aber der Wirkmechanismus ist eigentlich nicht schwer zu erklären. Ja,
ja, also zum einen heute Podcast hören. Die Leute, die jetzt gerade zuhören, die machen das ja eh schon. Ansonsten, du empfiehlst es dann hoffentlich auch nochmal weiter, Herr Kröner. Und ich würde sagen, wir können uns jetzt tatsächlich hier auch schon mal so langsam das Bier wieder gönnen. Du verzichtest heute auf ein Bier, weil du morgen noch arbeiten musst, ne?
Du warst gerade kurz weg.
Ja. Du verzichtest auf das Bier. Wir können jetzt auf jeden Fall noch mal ein Bier
trinken. Ja, ich muss morgen arbeiten und also falls es euch interessiert, ich kann mich jetzt nur anbiedern hier, ja. So wie es munkelt, kann ich mich morgen impfen lassen. Es ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir gucken mal. Und wenn es euch interessiert, erzähle ich euch nächste Woche, wie es mir geht.
Unbedingt. Du kannst dann auch, wir machen auf jeden Fall eine kurze Aufnahme und dann gibt's eine nächste Sonderfolge, was erlaube Kröner. So wollten wir das heute übrigens auch nennen.
Das leise Röcheln, bevor man dahin siechen, kannst du ja hoffentlich irgendwie noch aufnehmen und dann kriegen wir das hin.
Vielleicht kannst du das mit deinem Handy auch noch irgendwie festhalten, dass wir. Das wäre schön.
Ich guck mal, wenn jemand filme, bevor ich dann endgültig mit dem Gift über den Jordan gehe.
Ja. Einmal ganz kurze Frage Richtung Schweden. Jan, kurzes Statement. Wie sieht's bei euch in Schweden aus gerade? Wird die Luft enger?
Ja, ein bisschen dünner wird's jetzt schon. Ich habe heute meinen letzten Tag im Covid-Bunker, also für die nächsten 3-4 Tage habe ich meinen letzten Tag im Covid-Bunker hinter mich gebracht. Ja, ich hab grad geschaut, also wir sind jetzt schon mal auf 8.700 Toten auch. Und die Hoffnung war ja, dass so Mitte, Ende Dezember es abflacht. Vielleicht tut's das, wenn man sich was ja in Deutschland nicht gemacht wird, was hier in Schweden gemacht wird. Wir schauen uns immer die Zahl der Intensivpatienten an. Und da scheinen wir jetzt scheint, als hätten wir da ein Plateau erreicht, was ja dafür sprechen würde, dass jetzt wir hoffentlich jetzt nicht noch mal eine Beschleunigung des Ganzen sehen. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade Weihnachten durch und morgen ist hier auch, ne, Neujahrsfest oder Silvester. Ich habe sozusagen nicht das Gefühl, dass, also oder man merkt hier eine gewisse Distanzierungsmüdigkeit, und wie wir ja wissen, das war ja der Ausgangspunkt dieses Podcasts, dass hier keine Lockdown-Maßnahmen stattfinden, auch keine allgemeine Maskenpflicht herrscht oder so, sondern dass regionalen lokalen Entitäten überlassen wird, wie sie das lösen. Und und jetzt aktuell sind knapp 600 Patienten in ganz schon quasi aufgenommen. Oh, nee, nicht auf der Intensivstation, sondern aufgenommen, ne? Also um das in Relation zu setzen, wir sind ungefähr 1,3 Millionen Einwohner in schon, und das verteilt sich auf 3, 4, 5 größere Krankenhäuser, Städte. Aber es wird halt langsam knapp. Also jetzt die letzte, gestern ist hier der sogenannte Krisentarifvertrag aktiviert worden. Das heißt also, dass jetzt für das Intensivpersonal, das heißt, dass jetzt sozusagen dem Intensivpersonal 12-Stunden-Schichten aufgedrückt werden können. Aber dafür werden sie halt auch mindestens mit dem doppelten Stundenlohn bezahlt. Ja. So, und
okay, also wird auch mehr und wird auch bedrohlich oder zumindest bedrohlicher als vorher.
Ja, also, und wie wir es halt merken, ist halt, dass ungefähr 2/3 der Personen, die ich jetzt in dem Covid-Teil der Notaufnahme sehe, sind tatsächlich schon entweder schon positiv getestet oder testen dann positiv mit den Schnelltests, die wir jetzt, die uns jetzt zur Verfügung stellen. Und das ist halt der Unterschied im Vergleich zum Frühjahr und auch zum Sommer, wo tatsächlich wochenlang keinen positiven Patienten gesehen habe. Also auch bei Leuten, wo man sagt, ja, da setze ich Geld drauf, ja, dass das Covid ist. Und jetzt ist es halt alle Nase lang. Ja. Aber Gott sei Dank sieht man halt auch, es sind nicht nur die schweren Fälle, sondern es sind halt auch Leute dabei, die man dann so nach ein paar aufmunternden Worten kann man sie wieder nach Hause schicken.
Okay, gut, kurzer.
Da möchte ich nur kurz einhaken noch, und zwar, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht thematisiert, auch dieses ständige Argument mit, das trifft ja nur die Alten. Also statistisch natürlich viele Alte. Wir hatten da mehrere Ausbrüche in Pflegeheimen, wo wir auch in einem direkt involviert waren als Betreuende. Die sterben wie die Hasen. Also in so einem Heim mit über 80-Jährigen, da habe ich am Tag mit 200 Betten am Tag 2 bis 3 Totenscheine rausgetragen. Ja, und man muss auch sagen, ich habe jetzt im kassenärztlichen Notdienst, ich hatte über Heiligabend und auch die Feiertage mehrere Tage kassenärztlichen Notdienst, wo man so rumfährt, da habe ich unglaublich viele ambulante Patienten gesehen, auch so Altersklasse unter 35, die wirklich mit gesicherter Covid-Infektion, mit erheblicher Luftnot, mit erheblicher Brustenge zu Hause saßen und sagen, hey, mir geht's so richtig, richtig scheiße. Ja. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, wir können halt so richtig, richtig gar nichts tun. Ja. Wo man dann halt diskutiert, ja, bleiben Sie hier, schauen Sie sich Sauerstoffwerte an, sagt, nee, das kann man noch ambulant belassen. Und dann muss man auch sagen, wenn es schlimmer wird, müssen Sie ins Krankenhaus. Und die können außer Sauerstoff geben, akut auch nicht viel tun. Und das muss man einfach mal so stehen lassen. Dieses Argument mit, das trifft die Jungen nicht und das ist völlig harmlos, ein bisschen Erkältung, stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht mit dem, was wir auch jeden Tag sehen. Das wird Jan wahrscheinlich bestätigen können.
Ja, ne, vor allen Dingen, tatsächlich die Jungen schaffen es noch sozusagen, die sehen wir nicht so häufig, aber was halt auffällt, sind halt die ganz Jungen, sagen wir mal, unter 35. Aber was halt auffällt, sind halt tatsächlich Männer im besten Alter, ne? So. Jenseits
da hören wir auch fast schon zu,
ja. Ja, fast schon zu, ne? Also jenseits der 50 schon einen kleinen Schmerbauch, vielleicht auch schon einen kleinen Bluthochdruck oder hier einen leichten Diabetes. Und dann hast du schon mal zwei der großen Risikofaktoren getickt, ja, als deine Box da getickt. Also, und bei denen sieht man das, ja. Und die haben erhebliche Probleme mit, wenn man sich die Sättigung anschaut, ja. Und man sieht jetzt auch immer häufiger, dass sie jetzt fachsimpeln wir hier ein bisschen an, das jetzt soll der letzte Satz dazu sein, aber man sieht halt auch viele Lungenembolien, ja. Und das muss man sich halt klar machen. Und dann als dann halt auch noch, dass wir nicht wissen, wie viele von, also man trifft ja dann auch immer wieder Leute, die dann jetzt schon seit irgendwie seit 2 Monaten mit subjektiven Beschwerden laborieren, ja, wo man dann in der Notaufnahme nur sagen kann, ja, also es sieht alles gut aus, ne? Müssen wir mal schauen, wie das so wird. So, sprechen Sie mal mit Ihrem Hausarzt. So, und der Hausarzt sagt halt, ja.
Das kennen wir von den Kliniken, dass die uns über die Arbeit hinschieben. Also in Schweden auch nicht anders zu sein wie in Deutschland, das ist schön, ja.
Okay,
gut. Nein, also man muss schon sagen, viele überstehen es gut, aber es gibt wirklich auch, wie du sagst, die haben ganz viele, die da eben schon lange drin knabbern.
Na gut, also vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und,
ja, klar, gerne.
Und ja, es ist, war auf jeden Fall ein extremes Jahr. Wir haben dieses Jahr diesen Podcast für uns ins Leben gerufen, eigentlich so als privates Projekt. Dann gab es die Tagesschau.de-Berichterstattung, dann gab es noch andere Medienanfragen und vor allen Dingen viele Hörer, die sich beteiligt haben und immer kräftig nachgefragt haben und wir auch viele Studiogespräche sozusagen machen konnten. Dafür vielen Dank an alle. Und jetzt auch vielen Dank an dich, Christian, und weiterhin, ja, ich sag mal,
ja, dann
ich hoffe, es beruhigt.
Jahren.
Genau, ich hoffe, es beruhigt dich und wir sehen uns ja, wir hören uns ja dann im nächsten Jahr. Jan, dir sage ich auch noch einen schönen Abend und ich denke, wir wünschen allen einen guten Rutsch und hoffen, dass auch im kommenden Jahr möglichst viele weiter Was erlaube Schweden hören. Vielen Dank, bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.